Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Das ist mein erstes Mal hier. Ich hatte gestern noch auf meiner Herfahrt hierher so einen kleinen Zwischenfall, den wollte ich noch kurz erzählen. Mein Auto ist etwas älter und es ist doch eine ganz schön weite Strecke oben von der Ostsee bis hier runter. Und da hat sich doch mein Nummernschild hinten selbstständig gemacht und ich habe es verloren. Und das habe ich auch gar nicht gemerkt. Man fährt ja ziemlich schnell auf der Autobahn. Wo ich dann bei Berlin mal eine Pause eingelegt habe, ja, da habe ich das entdeckt. Hinten kein Nummernschild mehr. Und da habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Habe erstmal bei meiner Werkstatt angerufen und ja, die haben gesagt, man kann jetzt gerade nicht viel machen. Die meisten Kfz-Meldestellen, die haben heute zu am Freitag. Da kann man auch kein Ersatznummernschild bekommen. Fahr einfach weiter. Und das war mir aber auch nicht so angenehm. Da habe ich dann einfach gebetet, habe gesagt, Herr, hilf doch, dass ich jetzt nicht irgendwie in Schwierigkeiten komme damit. Und bin weitergefahren und irgendwann bin ich wieder auf den Parkplatz gefahren, habe noch eine Pause eingelegt und da kam ein Streifenwagen von hinten. Habe ich so durch den Rückspiegel gesehen, der kam da angefahren, ganz langsam auf den Parkplatz gefahren. Und da habe ich gedacht, oh weh, jetzt bin ich dran. Aber sie haben nichts gesehen. Die sind ganz langsam direkt hinter mir durchgefahren und dann ganz langsam wieder runter. Also die wollten auch gar nicht anhalten. Die sind wirklich nur Streife gefahren. Und da habe ich echt dem Herrn gedankt. Er hat ihnen die Augen gehalten und hat mich gut hierher gebracht. Und ich wäre aber dankbar, wenn ihr morgen für den Rückweg auch beten würdet, dass das genauso läuft, dass ich dann nicht doch noch in irgendwelche Schwierigkeiten gerate. Ja, ich möchte heute mit euch ein ganz kleines Wort in der Bibel betrachten. Und das wollen wir mal ganz in die Tiefe betrachten. Und dieses Wort finden wir in Offenbarung 3, Vers 18. Das ist eigentlich ein ganz bekannter Text für uns. Offenbarung 3, Vers 18. Und da steht, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Den Text, den kennen wir. Und die Botschaft an Laodicea, ja, die kennen wir auch. Und wir wissen, dass wir nicht nur als Adventgemeinde, sondern auch als Christenheit im Ganzen, dass wir alle in einem lauwarmen Zustand uns befinden. Das ist ein sehr ernster Zustand. Das ist die letzte Botschaft, die Gott der Gemeinde, der letzten Gemeinde, der Endzeitgemeinde gibt. Und wenn man die so liest, ja, dann könnte man fast depressiv werden. Die klingt so dunkel. Jesus hat gar nichts zu loben an dieser Gemeinde. Er hat nur zu tadeln. Und doch, wenn wir das näher betrachten, dann sehen wir, dass Jesus anfängt mit einer ganz hoffnungsvollen Einleitung. In Vers 14, da sagt er dem Engel der Gemeinde von Laodicea, schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Jesus nennt sich hier selber der Amen. Was bedeutet das denn? Was bedeutet das Wort Amen? Amen bedeutet, so ist es, genau. So ist es, so sei es. Jesus kommt hier und sagt, so ist es, es steht fest, aber was steht denn fest? Was möchte er der Gemeinde sagen? Wir schlagen dazu auf 2. Korinther 1, Vers 20. 2. Korinther 1, Vers 20. Wir können schon ab Vers 19 lesen. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Das heißt, die Verheißungen Gottes, die wir in der Bibel finden, die sind in Christus bestätigt. Er ist das Ja, er ist das Amen dieser Verheißungen. Er ist die Garantie für diese Verheißungen. Es sind nicht einfach nur Versprechungen, die wir lesen in der Bibel, sondern Jesus sagt, ich bin die Garantie, dass das wirklich geschieht, wenn ihr es nur glaubt, wenn ihr mir vertraut, dass ich es wirklich mache. Und das sagt er uns hier in dieser Botschaft an Laodicea, ich bin der Amen, ich bin derjenige, der garantiert, dass das, was Gott versprochen hat, in deinem Leben Wirklichkeit wird. Ich bin der Amen. Und damit gibt er einem so viel Hoffnung schon, obwohl wir so mangelhaft sind, obwohl wir blind und arm und bloß sind, sagt er, ich kann es ändern. Und mit mir wird es auch gelingen. Ich bin der Amen. Ich bin die Garantie. Und diese Verheißungen, wenn wir in den Petrusbrief gehen, den zweiten Petrusbrief, diese Verheißungen, die beinhalten etwas für uns. 2. Petrus Kapitel 1, in Vers 3. Da steht, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottesfurcht dient. Und in Vers 4 geht es dann weiter, ich überspringe mal den Zwischenteil, durch welcher uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Gott hat uns Verheißungen gegeben, überaus groß und kostbar. Und in diesen Verheißungen ist alles enthalten, was wir zum Leben brauchen, zu unserem täglichen Leben. Alles, was wir benötigen, ist da für uns schon enthalten und auch zur Gottesfurcht, zu einem Wandel in der Heiligkeit. Alles hat Gott gegeben in diesen Verheißungen. Uns muss es an nichts fehlen. Und Christus ist die Garantie, dass es Wirklichkeit wird in unserem Leben. Er ist der Amen. Und mit dieser hoffnungsvollen Einleitung wendet sich Christus an die Gemeinde Laodicea. Er sagt, es ist nicht zu spät, du bist nicht zu weit weg, ich kann es ändern. Und dann beschreibt er den Zustand von Laodicea. Er sagt, ich kenne deine Werke. Ich weiß, dass du weder lau, dass du weder kalt noch heiß bist, du bist lauwarm. Und er beschreibt, dass die Gemeinde arm und jämmerlich ist, blind und bloß. Sagt uns unseren Zustand. Er kennt uns. Ihm ist nichts verborgen. Wenn er hier sagt, ich kenne deine Werke, das Wort kennen im Griechischen ist das gleiche Wort, das auch für sehen benutzt wird. Ich sehe deine Werke. Er sagt, du bist blind, du kannst es nicht sehen, aber ich sehe es. Und weil ich sehen kann, deswegen sage ich es dir, damit dir geholfen werden kann. Ich sehe deine Werke. Und in Offenbarung 1, da hat Johannes ja Jesus gesehen. Er hat gesehen, wie er ihm erschienen ist zwischen den 7 Leuchtern. Und er hat gesagt, Jesus hat Augen wie Feuerflammen. Augen, die durch und durch dringen, die nichts verborgen ist. Und auch in Offenbarung 4, da sehen wir die 4 Wesen vor dem Thron. Und die werden auch beschrieben, dass sie Augen haben, überall ringsum. Augen nach vorne, Augen nach hinten, sogar Augen nach innen. Und das beschreibt auch, wie allwissend Gott ist. Gott kann nach vorne sehen, er sieht die Zukunft. Er sieht nach hinten, sieht unsere Vergangenheit. Er sieht um uns herum, ringsherum, er hat Umsicht. Und er sieht nach innen, er sieht ins Herz. Nichts ist ihm verborgen. Aber dass er uns kennt, das muss uns keine Angst machen. Denn wir denken vielleicht, wenn Gott in unser Herz sieht und alles weiß, was ich mache, alles Verborgene kennt, dann bekommen wir vielleicht Angst, weil da vielleicht Dinge in unserem Leben sind, wo wir denken, ich möchte nicht, dass Gott das weiß. Aber wenn Gott uns sieht, dann sieht er uns wie ein liebevoller Vater. Wenn Gott uns sieht und uns kennt und sagt, ich kenne deinen Namen, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, wie du aussiehst, ich weiß sogar, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Und ich liebe dich und ich möchte dir helfen. Ich möchte dich retten aus dieser Not, in der du steckst, aus der Sünde, in der du steckst. Und deswegen sehe ich in dein Herz hinein und sage dir, wo da was ist, was zwischen dir und mir steht, sodass wir es ausräumen können. Und deswegen sagt der Laodicea ganz klar, in welchem Zustand sie sich befinden. Lau bist du, weder kalt noch heiß. Jetzt ist die Frage, wie misst der Himmel denn Temperatur? Was ist für den Himmel heiß? Was ist für den Himmel kalt? Und was meint er, wenn er sagt, du bist lau? Schlagen wir dazu mal das Matthäusevangelium auf. Matthäus, Kapitel 24. Das ist die Endzeitpredigt von Jesus. Und dort lesen wir Vers 12. Matthäus 24, Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Der Himmel misst Temperatur in Liebe. Sagt, wenn die Liebe da ist, dann bist du heiß. Und wenn die Liebe weg ist, dann wirst du kalt. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Lauwarm, das ist so eine Mischung zwischen heiß und kalt. Man sagt, dass man jemanden liebt, aber man handelt vielleicht doch ganz anders. Es ist ein Bekenntnis der Lippen, dass wir Gott lieben, und doch handeln wir nicht so, wie er es gern von uns möchte. Das bedeutet es, lauwarm zu sein. Es bedeutet, zu sagen, dass wir Gott lieben, zu sagen, dass wir ihm folgen, dass wir ihm gehorsam sein wollen. Aber es bleibt bei nicht mehr als bei Worten. Und unser Herz hat ganz andere Pläne, hat ganz andere Dinge vor. Es fällt uns schwer, wirklich das zu tun, was Jesus von uns möchte. Das bedeutet es, lauwarm zu sein. Aber Jesus hat das Lösemittel. Wenn wir zurückgehen zur Offenbarung, 3, Vers 18, und da möchte ich eigentlich drauf hinaus, auf diesen Text. Da sagt er, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Er gibt uns drei Sachen in diesem Text, die wir brauchen, damit unseren Problemen Abhilfe geschafft wird. Wir brauchen Gold, damit wir nicht mehr arm sind, sondern reich. Wir brauchen die weißen Kleider, damit wir bedeckt werden. Und wir brauchen Augensalbe. Und diese drei Dinge, die könnte man jetzt an sich studieren, was das ist, was das für uns bedeutet. Aber das ist heute gar nicht mein Anliegen, sondern wo mir es drum geht, ist dieses eine kleine Wort, kaufe. Das ist nämlich das Schlüsselwort in diesem Text. Wenn wir wissen, was Gold und weiße Kleider und Augensalbe sind, und sicher wissen wir da einiges drüber, dann haben wir sie noch nicht. Dann wissen wir nur, was es ist und was wir brauchen. Aber wir bekommen sie, indem wir sie kaufen. Es ist die Frage, wie kaufen wir denn von Gott? Eigentlich lernen wir das doch immer so, dass Erlösung eine freie Gabe Gottes ist. Es ist doch ein Geschenk. Seit wann sollen wir denn was von Gott kaufen? Das ist etwas, den Gedanken, den haben wir eigentlich gar nicht. Es geht doch alles durch Glauben, durch die Gnade, schenkt Gott uns alles. Aber hier sagt er, kaufe von mir. Wie kauft man denn? Was braucht man dazu? Geld. Wenn man etwas kaufen möchte, braucht man Geld. Es geht nicht ohne Geld in dieser Welt. Und was ist denn Geld eigentlich? Geld ist ein Tauschmittel. Was kaufen wir mit Geld? Es kostet etwas, es ist nicht umsonst, es ist ein Preis dafür. Mit Geld kann man alles Mögliche kaufen, ob es neue Schuhe sind, Kleidung, Essen, ein Haus, ein Auto, man kann alles Mögliche kaufen. Aber man benutzt Geld nicht nur, um etwas zu kaufen, sondern man benutzt Geld oft auch, um Arbeitsleistung zu bezahlen. Ein Handwerker, der in meinem Haus was machen muss, oder der Kfz-Mechaniker, der mir ein neues Nummernschild besorgen muss. Lauter solche Sachen muss ich Geld für bezahlen. Geld ist ein Tauschmittel für Arbeitsleistung. Weil auch Arbeitsleistung, also auch wenn ich zum Beispiel Essen kaufe, da musste ja auch jemand für arbeiten. Oder wenn ich Kleidung mir kaufe, die musste jemand herstellen, musste jemand für arbeiten. Geld ist also im Grunde genommen immer eine Gegenleistung für Arbeit oder für die Produkte, die durch Arbeitsleistung entstehen. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ne? Geld ist ein Tauschmittel für Arbeitsleistung, grundsätzlich. Und Jesus sagt hier, ich rate dir, dass du von mir etwas kaufst. Heißt das jetzt, dass Jesus möchte, dass wir irgendwelche Arbeit ihm erbringen? Was für ein Tauschmittel sollen wir denn einsetzen, um von ihm zu kaufen? Sollen wir Geld einsetzen? Schlagen wir auf Jesaja. Kapitel 55. Jesaja 55 und dort Verse 1 und 2. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Also hier sehen wir wieder das gleiche Bild, etwas soll gekauft werden. Und es geht mir jetzt nicht um die Ware, die gekauft werden soll. In der Offenbarung sind es Gold, weiße Kleider und Augensalbe. Hier sind es Wein und Milch und Brot. Das sind alles geistliche Güter, die Gott dadurch darstellt, in Symbolik. Aber sie wollen gekauft werden, aber nicht mit Geld. Und wenn wir jetzt daran denken, dass Geld ja für Arbeitsleistung steht, dann sagt Gott, du kannst von mir etwas kaufen, aber ohne Arbeitsleistung. Das, was du von mir bekommen kannst, dafür brauchst du nicht zu arbeiten. Aber kostenlos ist es trotzdem nicht, weil es will gekauft werden. Es ist also kein Geschenk. Erlösung ist ein Geschenk, aber diese Güter, die wollen erkauft werden. Womit sollen wir denn bezahlen? Was ist dann diese Währung, mit der wir diese Güter kaufen können? Jetzt ist die Sache, wenn wir das aufs Geistliche übertragen, Arbeitsleistung, kann man auch mit Werken vergleichen. Und oft denken wir ja, wenn wir Gott gehorsam sein wollen, dass wir dann Werke erbringen müssen. Das ist so in uns reingeprägt. Von klein auf werden wir darauf getrimmt, um immer eine gewisse Leistung erbringen zu müssen. Ob es in der Schule ist oder ob man als Kind einfach nur lieb und gehorsam sein soll, immer muss man eine Leistung erbringen, damit man entweder anerkannt ist oder geliebt wird oder ja, etwas erreicht im Leben. Das ist so ganz tief drin in unserer Gesellschaft. Werke. Und das übertragen wir auf Gott und dann denken wir, wir müssen genauso sein. Wir müssen die 10 Gebote als eine To-Do-List abarbeiten. Das muss ich tun, damit Gott mich annimmt. Liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Und wir sehen das andersrum. Wir halten seine Gebote, damit er uns liebt. So denken wir das. Und da sind wir schon in diesem Tauschhandel drin. Ich muss Geld erbringen, ich muss Arbeitsleistung erbringen, um Gott zu gefallen. Und dabei sagt Gott, komm und kauf ohne Geld. Es geht mir nicht um deine Werke. Du kannst zu mir kommen, so wie du bist. Die Werke sind wichtig, aber die Werke kommen nicht zuerst. Die Werke sind nicht eine Leistung, die wir erbringen müssen, um von Gott diese Güter zu erhalten, sondern es ist was ganz anderes. Was ist es denn? Es ist ja ein Tausch. Wir sollen Gott etwas geben und Gott gibt uns etwas. Und diese Dinge, die Gott hier anbietet, Gold, weiße Kleider, Augensalbe, geistliche Speise, wodurch sind diese Dinge uns überhaupt zugänglich geworden? Weil wir sind ja eigentlich Sünder und wir sind so weit von Gott entfernt, dass wir eigentlich gar kein Recht auf diese Dinge hätten. Warum sollte Gott uns diese Dinge geben? Schlagen wir einen Text auf in Römer, Kapitel 8. In Römer 8, Vers 32, da steht, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, um von Gott Gold und weiße Kleider und Augensalbe zu kaufen, liegt nur darin begründet, dass Gott seinen Sohn gegeben hat und in seinem Sohn hat er uns den ganzen Himmel geschenkt. Alles, was der Himmel zu bieten hat. Wenn Gott uns seinen Sohn schon gegeben hat, dann schenkt er uns mit ihm alles andere noch dazu. Weil sein Sohn war das Kostbarste, was der Himmel überhaupt zu geben hatte. Er hätte nichts mehr geben können. Und alles andere ist in Christus mit einbegriffen. Gott hat also alles auf die Karte gesetzt. Er ist aufs Ganze gegangen für uns. Er hat alles gegeben. Aber es ist ein Tausch. Er möchte etwas zurückhaben von uns, damit diese Dinge für uns zugänglich werden. Was möchte er zurückhaben? Es sind keine Werke. Schlagen wir auf Sprüche. Kapitel 23. Sprüche 23 und dort Vers 26. Gott sagt, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Was Gott möchte, ist unser Herz. Das ist der Tausch, den er mit uns machen möchte. Es kostet kein Geld. Es kostet uns selbst. Gott möchte, dass wir uns ihm ganz hingeben. Und so kaufen wir von Gott. Wenn wir ihm unser Herz geben, in einer völligen Übergabe, dass wir nichts zurückhalten, dann können alle diese Dinge, die er uns geben möchte, in unserem Leben Wirklichkeit werden. Dann kann er jede Verheißung, für die er als Amen Garant steht, in unserem Leben Wirklichkeit machen. Aber solange wir mit uns selbst beschäftigt sind und unsere eigenen Pläne durchsetzen wollen, solange wir an uns selbst festhalten, kann er das nicht tun, weil er einfach keinen Raum, keine Möglichkeit dazu hat, weil unser Wille ihm im Weg steht. Unser Herz, das möchte er haben. Und die Frage ist, wir alle haben natürlich unsere Entscheidung schon für Gott getroffen. Ich nehme an, der Großteil von uns ist getauft. Wir haben unser Herz ihm gegeben, unser Leben ihm hingegeben. Aber ist das genug? Möchte Gott eine einmalige Entscheidung und dann ein regelmäßiges zur Gemeinde gehen und, naja, wie man halt so lebt als guter Christ? Reicht Gott das? Haben wir wirklich unser Herz ganz gegeben? Oder sind da noch Bereiche in unserem Leben, wo wir sagen, das ist jetzt privat. Da sollst du jetzt nicht reingucken. Das finde ich noch zu schön von der Welt. Das will ich nicht loslassen. Gott drückt da bestimmt ein Auge zu. Und was das für Bereiche sind in unserem Leben, das wissen nur wir selbst. Der Johannes hat gesagt im ersten Johannesbrief, ja, es ist Johannes Kapitel 2 und dann Vers 15 und 16. Er sagt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Denn wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und das sind so Dinge, wenn wir da mal bei stillstehen bei diesen Versen und uns überlegen, wo in meinem Leben ist noch Fleischeslust? Wo in meinem Leben ist die Augenlust? Was ist denn Augenlust? Es kann der Fernseher sein. Es kann für mich modische Kleidung sein, die ich gerne anziehen möchte, die ich mir kaufen möchte, wo dann aber das Gewissen sagt, Moment mal, das ist vielleicht auch ein bisschen zu freizügig. Es kann alles Mögliche sein, wozu uns unsere Augen verleiten. Fleischeslust, Appetit, was auch immer es sein mag, jeder von uns weiß es selber im Herzen, wo die Dinge sind in unserem Leben, die Versuchungen, wo das Gewissen sagt, eigentlich solltest du das doch nicht machen. Und dann tun wir es doch, weil es uns einfach gefällt, weil es sich gut anfühlt. Aber Jesus sagt, gib mir dein Herz. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Dann kann ich dir alles geben, den ganzen Himmel will ich dir geben. Alles, was du brauchst zum Leben, alles, was du brauchst auf dieser Erde, um glücklich leben zu können und alles, was du brauchst, um gottesfürchtig leben zu können, um ein Leben zu haben, was mir gefällt. Alles, was du brauchst, um glücklich zu sein, das möchte ich dir geben. Aber ich kann es dir nur geben, wenn du mir auch dein Herz gibst. Und dazu fordert Gott uns hier auf. Und diese Lust, die hier genannt wird, Fleischeslust, Augenlust, der Hochmut des Lebens, das findet alles in unseren Gedanken statt. Das sind alles Sachen, die wir sehen, die wir hören, die wir fühlen, die in uns gewisse Begehren wecken. Und das erinnert mich an das 10. Gebot. Im 10. Gebot heißt es, du sollst nicht begehren. Und das 10. Gebot ist ein sehr faszinierendes Gebot, weil es ist das einzige Gebot, wo niemand sehen kann, ob wir es übertreten. Außer Gott natürlich. Es ist das einzige Gebot, was völlig und allein in unserem Kopf stattfindet. Begehren ist etwas, was nur in unseren Gedanken stattfindet. Es ist nicht etwas, was wir so nach außen hin zeigen könnten durch irgendeine Tat. Und wenn Gott sagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz, dann sagt er, gib mir deine Gedanken. Lass mich deine Gedanken völlig umkrempeln. Was völlig Neues schaffen. Lass mich dich frei machen von Gedanken, die bedrücken. Gedanken, wo man nicht vergeben kann. Gedanken, wo wir begehren, was einem anderen gehört. Wo wir begehren, was Gott gehört. Was wir nicht tun sollten. Gott möchte unsere Gedanken frei machen. Und wenn die Gedanken frei sind, bei den Gedanken fängt eigentlich alles an. So wie ein Mensch denkt, so ist er, so lebt er. Und alles, was wir tun und sagen, ist nichts anderes als ein Ausdruck von unseren Gedanken. Und deswegen fängt Gott da an und er sagt, ich möchte zuallererst dein Denken verändern. Und dann wird alles andere automatisch folgen. Es kommt alles ins Gleichgewicht. Aber da müssen wir anfangen bei den Gedanken. Deswegen sagt er, gib mir dein Herz. Er sagt nicht, gib mir deine Hände, was du tust. Gib mir deinen Mund. Gib mir dein Herz. Da, wo die Gedanken und die Gefühle sind. Wenn wir das erfahren, diese Übergabe, dann erfahren wir Gehorsam. Was ist denn Gehorsam? Die Bibel sagt, Jesus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und dieses Wort Gehorsam ist faszinierend, wenn man das im Griechischen mal anschaut. Es besteht aus zwei Worten, hypo und ako. Und diese zwei Worte bedeuten unter und hören. Gehorsam bedeutet also, unter dem Hören zu sein. Kennt ihr einen Bibeltext, der über das Hören spricht? Ein ganz bekannter Text. Jakobus, Römer 10, Vers 17. Genau, den schlagen wir mal auf. Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung oder aus dem Gehörten und die Verkündigung, das Gehörte, aber durch Gottes Wort. Im Grundtext steht da durch das Hören. Der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören aus dem Wort Gottes. Glaube kommt aus dem Hören. Das heißt, wenn wir Gottes Wort lesen oder hören in einer Predigt oder wie auch immer wir mit Gottes Wort in Berührung kommen, dann sollen wir es hören, das heißt auch verstehen. Weil wenn es in einer Sprache gesprochen wird, die wir nicht kennen, verstehen wir es nicht. Und dieses Wort ako im Griechischen, das bezieht sich auf etwas, was man hört und versteht, was man wirklich begreift. Es will verstanden werden. Und wenn es verstanden wird, dann wird es zum Glaube, dann führt es zu einer Überzeugung, dass das wirklich wahr ist. Aber Glaube ist noch nicht gleich Gehorsam. Gehorsam bedeutet, unter das Gehörte sich zu stellen. Der Glaube ist wichtig, weil der Gehorsam, der kommt dann als nächster Schritt nach dem Glauben. Also wir haben das Wort, es muss gehört werden, dann kommt der Glaube und dann kommt der Gehorsam. Aber zwischen Glaube und Gehorsam, da ist noch ein kleines Bindeglied dazwischen. Das fehlt noch, damit aus dem Glaube überhaupt Gehorsam wird. Der Jakobus hat gesagt, können wir aufschlagen in Jakobus Kapitel 2, Jakobus Kapitel 2, Vers 19. Wir reden so viel über Gerechtigkeit durch Glauben. Und der Glaube spielt eine ganz zentrale Rolle. Das ist der Wendepunkt. Aber es gibt zwei verschiedene Arten von Glauben. Der Jakobus sagt, die Teufel glauben auch und sie zittern. Er sagt, es ist gut, wenn du glaubst, aber die Dämonen, die glauben auch. Und die Dämonen, die werden durch ihren Glauben nicht gerettet. Das heißt, Glaube allein, so an sich, reicht nicht aus, wenn es nicht der richtige Glaube ist. Es gibt einen Unterschied zwischen Glauben als Überzeugung, theoretisch, intellektuell, und es gibt dann den Glauben, der wirklich in die Praxis greift. Ein Glauben, der rettet. Was ist da der Unterschied? Was macht meinen Glauben zu einem rettenden Glauben? Wo ist da der Drehpunkt, dass aus dem Glauben gehorsam wird? Das ist dieses unter dem Hören zu sein. Wenn wir es hören, glauben, dass wir da wirklich überzeugt von sind, von dem, was wir gehört haben, und dass wir dann eine Entscheidung treffen, um uns unter das zu stellen, was wir gehört haben. Das heißt, um eine wirkliche Übergabe zu erfahren, um unseren eigenen Willen dem, was wir gehört haben, zu unterstellen. Und das klingt jetzt vielleicht ganz theoretisch, aber diese Übergabe, die findet täglich in unserem Leben etliche Male statt. Das machen wir ständig. Wir sind uns nur nicht bewusst davon, weil wir nicht verstehen, was Übergabe eigentlich bedeutet. Übergabe ist ganz einfach. Wir denken, Übergabe ist vielleicht eine Sache, die ich einmal im Leben mache, wo ich mein Leben ganz Gott weihe. Oder wir machen es einmal am Morgen in unserer Morgenandacht und beten und sagen, Gott, ich gebe dir diesen heutigen Tag, nimm du mein Herz, nimm mein Leben, lenke diesen Tag. Aber Übergabe ist viel mehr. Übergabe findet jedes Mal statt, wenn wir jemanden fragen und sagen, kannst du mal den Lichtschalter anmachen? Kannst du mir ein Glas Wasser bringen? Lauter solche Kleinigkeiten. Da wird ein Wort gesprochen. Das Wort wird gehört. Es wird geglaubt. Es findet eine Überzeugung statt bei dem, der es hört, dass der andere wirklich ein Glas Wasser will, dass er jetzt wirklich Durst hat oder dass wirklich Licht gebraucht wird. Und dann entscheidet der andere sich, um das zu tun. Er stellt sich unter das Gehörte. Das ist eine Übergabe, die da stattfindet. Das heißt nicht mit dieser Übergabe, dass der andere dadurch der Knecht, der Sklave von dem wird, der das fragt. Wir denken das oft, wenn wir unser Leben Gott geben, dann haben wir ja gar keine Kontrolle mehr. Dann sind wir jetzt völlig machtlos. Und das mögen wir Menschen nicht gern. Wir möchten gerne die Kontrolle behalten über unser Leben. Und dabei ist es so einfach. In jeder Lebenssituation, jeden Tag, jeden Augenblick kommen Situationen, wo Gott zu uns spricht in unserem Gewissen. Wo er sagt, jetzt tu doch lieber das oder denk da dran oder das ist jetzt keine gute Idee. Und wenn wir da ganz sensibel drauf hören, auf das, was Gott in unserem Gewissen zu sagt, und uns dann entscheiden, um uns da drunter zu stellen, um uns dem hinzugeben, um das ganz einfach zu tun, so wie wir einem Menschen einen Gefallen tun würden, dann erfahren wir in diesem Augenblick eine Übergabe. Und der Prozess der Heiligung ist nichts anderes, als uns jeden Tag Schritt für Schritt, Augenblick für Augenblick in diese Erfahrung hineinzuführen, sodass das zur Gewohnheit wird, dass es ganz automatisch passiert, dass unsere Gedanken immer mit Gott so in Verbindung sind über das Gewissen, dass wir ständig fragen, ja, wie sollte ich das tun? Was denkst du von dieser Situation? Und dass wir ständig mit Gott in Kommunikation sind. Das ist, was Gott mit Übergabe meint. Jeden Augenblick nach seinem Willen fragen. Es fällt uns aber oft schwer, weil wir ja auch einen eigenen Willen haben. Und der eigene Wille, der möchte sich selbst gern durchsetzen. Möchte nicht gerne immer das tun, was ein anderer sagt. Man muss ja auch mal was Gutes für sich selber tun. Und das ist eigentlich dieser Kampf, den wir zu kämpfen haben. Wenn der Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Der Kampf mit dem eigenen Ich. Kampf mit dem eigenen Ich ist nur so lange ein Kampf, wie das Ich noch lebt. Wenn das Ich dann gestorben ist, ist kein Kampf mehr da. Und der Punkt der Übergabe ist der Punkt, wo das Ich stirbt. Wo ich sage, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Das ist der Punkt, wo wirklich die Wende stattfindet. Wo Gott wirklich in unser Leben eingreifen kann und es dann verändern kann. Ist die Frage, ob wir das wollen. Ist die Frage, ob wir persönlich in unserem Leben Gott fragen, wo sind die Bereiche in meinem Leben, die dir nicht gefallen? Wo sind da Hindernisse, die zwischen mir und dir stehen? Dinge, die dir nicht gefallen. Dinge, wo ich dran festhalte, die ich nicht aufgeben möchte. Wo sind diese Dinge? Und um diese Dinge bittet Gott, er sagt, gib sie mir. Mal zurückgehen zu Offenbarung 3, Vers 18. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Das ist es, was Gott damit meint, wenn er sagt, kaufe von mir diese Dinge. Gib mir dein Herz. Gib es mir völlig hin. Nicht nur einmal, auch nicht täglich, sondern jeden Augenblick, wenn das Gewissen zu dir spricht. Gib mir da dein Herz, sodass ich dich in diesem Augenblick verändern kann, in dieser Situation. Wir werden nicht auf einmal verändert, in einem Bam und dann sind wir ganz andere Leute, sondern es ist in jeder Situation, wo Gott uns verändern möchte. Es ist ein Prozess der Heiligung. Und das wird durch dieses Kaufen dargestellt. Und es ist nicht umsonst, dass dann in Vers 20 Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Laodicea ist in einem Zustand, wo es sich völlig wohl fühlt, wo sie sagen, so wie es jetzt ist, ist gerade gut. Und ihren eigenen Zustand erkennen sie nicht. Und der einzige Weg daraus ist, dass jeder sich selber fragt, Gott, zeig mir die Dinge in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Und wo wir diese Dinge dann Gott übergeben. Wo wir ganz reine Sache mit Gott machen. Und wenn wir das tun, dann kann er ins Herz kommen. Er sagt, gib mir dein Herz. Ist genau das gleiche, wie wenn er vor der Tür steht und anklopft. Lass mich doch herein. Dass wir gemeinsam ein Festmahl essen können. Nicht nur ein Festmahl, es ist sogar ein Bundesmahl. Jedes Mal, wenn in der Bibel ein Bund geschlossen wird, dann ging das einher mit einer Mahlzeit. Das Abendmahl ist auch so ein Bundesmahl. Es erinnert uns an den Bund, den neuen Bund, den wir mit Christus haben. Aber das Abendmahl an sich ist nur eine Zeremonie. Und diese Zeremonie bewirkt nichts in uns, wenn unser Herz nicht dieses Mahl mitfeiert, wenn unser Herz nicht Gott hingegeben ist. Und diesen Gedanken, den möchte ich euch mitgeben. Gott möchte uns alles geben. Alles, was wir in irgendeiner Weise brauchen oder gerne hätten. Alles, was uns glücklich machen kann. Und es ist alles in Christus enthalten. Und die Frage ist, wollen wir ihm auch alles geben? Wollen wir alles auf den Altar legen für ihn? Das ist dieser Tausch. Gott gibt alles und wir geben ihm auch alles. Und was haben wir ihm schon zu geben? Ein Leben der Sünde? Ein sterbliches Leben? Wir haben ihm nicht viel zu bieten. Im Gegensatz zu dem, was Gott uns bietet, wenn er uns alles schenkt, das ewige Leben, den ganzen Himmel, alles möchte er uns schenken. Das ist ein guter Tausch. Da ziehen wir nicht den Kürzeren bei. Und ja, mögen wir alle diese Entscheidung treffen, dass wir selber unser Herz ihm ganz hingeben, dass wir in unserem Leben die Dinge ihm übergeben, die nicht richtig sind. Amen.